2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 29. April 2024 und ja, so ganz knapp vor 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute ganze 4 Tage vor dem nächsten Auswärtsspiel. Hier wird am 32. Spieltag die HSV Fußball-Aktiengesellschaft gegen den Verein FC St. Pauli antreten. Ein in jeglicher Hinsicht doppelt und dreifach spannendes Spiel, das uns da am Freitag erwarten wird. Und warum ich hier die Gesellschaftsform des nächsten Gegners so heraushebe, dazu kommen wir gleich noch im Detail. Ich habe mir heute Abend Nando eingeladen vom Podcast Volksparkgeflüster. Moin Nando.
Moin Michael, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich kann schon mal vorab sagen, wir haben uns schon mal kennengelernt vor ein paar Jahren. Das müsste auch für einen der ersten Derbys in der zweiten Liga gewesen sein. Das war im Podcast Sportstown Hamburg. Und wie ich gesehen habe, den gibt es gar nicht mehr seit 2022. Aber immerhin haben wir uns da kennengelernt.
Ja, stimmt. Max hat uns da eingeladen und der ist jetzt, glaube ich, bei transfermarkt.de hauptberuflich da tätig und hat dann seinen privaten Podcast, glaube ich, auf Eis gelegt und macht da über Transfermarkt dann ganz viel auch mit Podcast und Social Media. Aber es stimmt, da waren wir damals mal zum Derby beide zu Gast.
Richtig, genau. Ja, und da du hier aber noch nicht zu Gast warst, bei uns beim Millanton, würde ich dich gerne einmal bitten, dass du dich unserer Hörerschaft vorstellst. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum der HSV und nicht vielleicht ein anderer Hamburger Verein?
Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin Hamburger Jung, ich bin in Hamburg geboren, Kind portugiesischer Einwanderer, Mitte 40 und eben, wie du eben gesagt hast, einer der Jungs vom Podcast Volksparkgeflüster. Ich habe neben dem HSV und dem Podcast beruflich als Führungskraft im Finanzbereich beim Hamburger Unternehmen zu tun, das Unternehmen ist auch Partner beim Hamburger Weg, also dieser Stiftung vom HSV. Und warum es mich aus deiner Sicht dunklen Seite der Fußballmacht in der Stadt verschlagen hat, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Meine Mama ist schuld. Ich bin wirklich als HSVer geboren worden, zumindest das ist die Geschichte, die meine Mutter mir immer erzählt. Als sie mit mir schwanger war, war sie im alten Volkspark bei einem Spiel. Als ich etwa ein Jahr alt war, hat sie mich dahin wieder mitgenommen. Und was viele vielleicht nicht wissen dürften von der jüngeren Generation, früher war es üblich, insbesondere bei Gastarbeiterfamilien, dass man sich für Hausmeisterwohnungen in guten Wohngegenden beworben hat. Da gab es dann ganz verrechnete Miete mit den Hausmeistertätigkeiten wie Treppenhaus reinigen, Schneeschippen, Lampen auswechseln und so weiter. Und mein Stiefvater hat genau das immer getan. Also hatten wir eine Hausmeisterwohnung am Roten Baum und später in Eppendorf. Und auf dem Weg zum Kindergarten, an der Hochallee, zur Grundschule, zur Vorschule und zu meinem Spielplatz in der Hallerstraße bin ich immer an der alten Geschäftsstelle am Roten Baum vorbeigelaufen, wo die große Raute hing. Und im Grunde, ja, wirst du dann damit groß mit der NDR2-Konferenz, HSV, dann war ich selber bei den Amateuren am Roten Baum im alten Stadion zugucken als Kind, als kleiner Junge, hab dann am Wochenende da, wenn der Platz offen war, auch selber gekickt. Und als ich dann 1990 das erste Mal im Volkspark war, da war es vorbei. Da gab es dann auch keine Chance mehr für Pauli, mich irgendwie zu gewinnen. Da war das Thema durch.
Ja, alles klar. Also ist ja auch völlig normal. Ich habe ja auch total viele Leute in meinem Leben, die zum HSV gehen. Und ich kenne natürlich auch noch die alte Geschäftsstelle am Roten Baum. Insofern klingt nach einer typischen Hamburger Fankarriere sozusagen. Ja. So in unserem Alter. Also ich bin auch so in deinem Alter. Ich habe da einen anderen Weg eingeschlagen, aber das war wahrscheinlich so gerade die Grenze irgendwie, tippe ich mal. Naja, wie auch immer. Danke einmal, dass du dich vorgestellt hast. Und gerne. Vielleicht kommen wir gleich mal zum ersten Thema. Das ist auch so ein Thema, was so, sage ich mal, für dich so ein bisschen, wo du dich gut auskennst und das ihr auch besprochen habt bei euch im Podcast. Also im Februar beziehungsweise im März dieses Jahres konnte man den Medien vermehrt entnehmen, dass sich der HSV eine andere Gesellschafterstruktur geben möchte. Speziell geht es hier um den Switch von der HSV Fußball AG hin zur HSV Fußball AG und Co. KGaA. So, ich habe mich da eingelesen und ich muss ehrlich sagen, ich habe da innerhalb des Lesens und Hörens auch bei euch im Podcast hatte ich da, ja mehrere Knoten nachher im Kopf. und da du ja nicht nur HSV-Fan bist, sondern auch noch irgendwie vom Fach bist, würde ich dich einmal bitten, dass du uns hier mal einen kleinen Überblick gibst, was war, was ist und was kommt.
Also was war damals die Ausgliederung natürlich getrieben durch gewisse innerpolitischen Spannungen und dann hat man einfach den Verein genommen und geteilt und gesagt, die Fußballabteilung gliedern wir aus in diese AG. Das war das Beispiel Bayern München. Bayern München hat es auch so gemacht, hat dann seine Anteile an seine großen Sponsoren für viel Geld verkauft, hat immer die Stimmenherrschaft und hat, glaube ich, Audi und Adidas als großen Anteilseigner, die sich da für viel Geld ein paar Prozent an dieser Fußball-AG gekauft haben. Und dieses ähnliche Modell hat der HSV verfolgt. Wir alle kennen den Namen Klaus-Michael Kühne und die Art und Weise, wie er Interviews gibt und dass er eben der größte, neben dem e.V. natürlich der größte Anteilseigner ist. Und die Idee war dann zu sagen, gut, wir haben eine Grenze in der Satzung, mehr als 24,9% dürfen nicht verkauft werden. Das heutige Fußballgeschäft, das kann man jetzt mögen oder nicht, braucht immer frisches Kapital. Irgendwann sind Sponsoren und Eintrittsgelder ausgereizt und Merchandise. Also hat man sich überlegt, wir wechseln vom Modell FC Bayern zum Modell BVB und gründen eben diese KGaA, wo dann eben der Anteilskauf an der Vermögensgesellschaft stattfindet, aber eben nicht an der operativen Fußballgesellschaft. Und dem wurde auch zugestimmt auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung im März. Und das war überhaupt kein Problem, dass wir da gesagt haben, gut, dann sind wir halt keine AG mehr, sondern KGaA. Gehupft wie gesprungen, die Anteile werden entsprechend verteilt und dann gab es eben dieses Darlehen von Klaus-Michael Kühne, was dann aus diesen 24,9% an vergebenen Anteilen dann aufgelockert wurde, aber das war die Ausnahme, das war die erste Abstimmung, die war kein Problem, das heißt, wir werden zukünftig eine HSV-AG und Co. KGaA sein, haben die gleichen Anteilseigner, die sind jetzt so ein bisschen raus aus der echten operativen Gesellschaft, ist ein bisschen blöd, aber wir sind jetzt so ein bisschen Richtung BVB oder sind das BVB-Modell. Soweit, so gut. Das war die erste Abstimmung. Und dann gab es die zweite Abstimmung. Und bei der zweiten Abstimmung wollte der HSV e.V. mit dem Präsidium und auch mit dem Supporters Club, das muss man an der Stelle erwähnen, also auch unsere Interessensvertretung im Verein, unsere Supporters, wollten gerne, dass wir die Grenze der Anteile, die wir verkaufen dürfen an externe, nennen wir das böse Wort Investoren, wie auch immer, dass wir die erhöhen auf eben 50%. So, das wären also nochmal insgesamt knapp 18% an Anteile, die hätten erwerblich sein können. Dazu hatte dann der Supporters Club gesagt, wir orientieren uns am Modell von Glasgow Rangers. Wir gründen eine Gesellschaft, an der sich jeder Fan beteiligen kann. Und mit dem Kapital, was in dieser Genossenschaft dann wäre, würde man die Anteile kaufen. Das ist auch eine charmante Idee. Leider, und da kam unsere aktive Fanszene und stellte auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung die Frage, wann steht denn dieser Supporters Trust, diese Gesellschaft, diese Genossenschaft zur Verfügung? Das würde ein Jahr dauern. Mit Beschluss auf der Mitgliederversammlung hingegen tritt ja eigentlich sofort in Kraft, dass wir diese Gesellschaft wechseln. Also jetzt wahrscheinlich zum Sommer, Abschluss des Geschäftsjahres. Und dann wären die Anteile zu kaufen. Und der Supporters Trust wäre noch nicht da. Und da auch bei uns die aktive Fanszene mit allen anderen gegen das Geschäftspartnermodell der DFL gestimmt hat, Proteste gemacht hat, und wir halt auch nicht unbedingt jedem Cent eines Investors hinterherlaufen möchten und diese Entwicklung auch nicht gut finden, gab es dann eben keine Mehrheit dafür. Das heißt, beim HSV hat sich nur die Gesellschaftsform geändert, aber es kann kein weiteres Investorenkapital generiert werden, weil wir keine Anteile freigegeben haben aus der Mitgliedschaft.
Okay, also jedenfalls vorerst nicht. So wie ich das bei dir raushöre, es ist eine Frage der Zeit. Also ihr wollt erstmal als Fans die Strukturen setzen und dann kann man ja das immer noch dann zustimmen, wenn das Modell dann so steht für euch, also als dieser Trust, dass es dann halt geht, oder?
Wenn das vom Verein so installiert wird, dass der Trust als Beispiel, und wir wissen nicht, weil auf der Mitgliederversammlung wurde klar gesagt, nee, unser Auftrag ist es, wenn ihr sagt, wir erhöhen die Grenze, dann gründen wir den Trust. Und ich glaube, was der Verein und auch der Supporters Club nicht verstanden haben, ist, dass wir erst den Trust haben wollen und gerne eigentlich ein Vorkaufsrecht, sodass wir die Anteile, dass wir dem Verein zwar Geld geben, also dem HSV, aber eben die Anteile bei uns innerhalb der Mitgliedschaft, der Fans, der Gemeinschaft bleibt und nicht ein Klaus-Michael Kühne sich weiter bedient oder ein Hans Müller oder wer auch immer. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auch im zweiten Anlauf, weil ja das Präsidium etwas erschrocken war, dass das nicht durchgegangen ist und nicht versteht, warum. Ich bin mir nicht sicher, ob das Verständnis und die Gesprächsebene die gleiche ist und vom Verständnis her. Weil ich glaube schon, dass beim HSV seit einigen Jahren bei den Mitgliedern und schon ein gewisses Umdenken stattgefunden hat und auch ein bisschen mehr Demut und Back to the Roots eingezogen hat, auch bei uns, dass wir einfach nicht mehr bereit sind, auf Teufel komm raus, für jeden Euro irgendwie einen Spieler holen zu wollen, was eh nicht funktioniert.
Okay, verstehe. Aber mittlerweile müsste ja dann die Führung der Aktiengesellschaft verstanden haben, worum, was euch wichtig ist. Also ist.
Da müssen wir aber ganz kurz differenzieren. Es ist die Führung des e.V., die Aktiengesellschaft selbst. Okay. Ne? Also der Vorstand Jonas Bold, Erik Huber und Co. haben da keine führende Rolle, sondern es muss aus dem e.V. vom Präsidium kommen.
Okay, alles klar, verstehe. Gut.
Aber also da, Erik Huber hat auch gesagt, wenn wir das machen und wir Geld generieren können, dann können wir unsere letzten Verbindlichkeiten abtragen, das Stadion abbezahlen, in Steine investieren, in Nachhaltigkeit. Das glaube ich ihm auch. Also sein Auftritt war wirklich hervorragend. Der Auftritt des Präsidiums und des Supporters-Clubs war an der Stelle dünn.
Lass uns da mal so einen kleinen Haken dran machen, weil ich glaube, das ist sehr komplex. Ich verlinke nochmal eure Folge hier mit rein. Vielleicht nochmal trotzdem, wie geht's jetzt oder was ist der aktuelle Stand Ende April 2024? Also wie geht's jetzt erstmal weiter? Gibt's da schon Termine? Gibt's da weiteren Austausch? Wie ist da das?
Da ist mir gar nichts bekannt. Aktuell steht die Entscheidung der Mitgliedschaft, die ist unumstößlich. Ich habe keine Gerüchte von einer neuen Mitgliederversammlung gehört, wo das Thema erneut zur Abstimmung kommen soll oder ob es da noch weitere Gespräche gibt. Ich glaube, da müssen die Initiatoren erstmal auch ihre Wunden lecken. Das ist eine herbe Niederlage, das haben sie sich so nicht vorgestellt. Wir wechseln die Gesellschaftsform und nehmen das operative Geschäft, diese Gesellschaft, die das operative Geschäft leitet, also das Fußballgeschäft, wieder zu 100% in die Hand des e.V., wenn dieser Wechsel der Gesellschaftsänderung vollzogen wurde.
Wie du gerade sagtest, wahrscheinlich dann zum wechselnden Geschäftsjahr, wahrscheinlich Juli oder was ist das bei euch?
30.06.
Ja, zum 1. Juli.
Also zum 1.07. vermute ich auch, dass das dann passiert, ja. Weil ich habe heute nochmal nachgeguckt, im Impressum steht noch Fußball AG.
Okay, alles klar. Also wir können da weiter drauf gucken. Ich fand es nur mal wichtig, das mal mit reinzunehmen, weil es halt ja im Februar und März halt, wie gesagt, so akut war und weil ich hier auch einen kompetenten Ansprechpartner dafür habe. Ich hoffe, ihr habt es besser verstanden als ich, aber mir ist es jetzt auch nochmal klarer geworden, indem du es ausgeführt hast. Vielen Dank dafür, Nando.
Gerne,
und
gerne.
Ja, soweit zum schnöden Mammon, so als was über einem schwebt sozusagen. Aber Ding Dong Werbung. Ja, unser Partner DK wieder Kreativbrauerei macht nicht nur tolle Biere, sie hat auch ganz wundervolle Mitarbeiter. Einer davon ist Konstantin und der ist nicht nur langjähriger Stadiongänger und St. Pauli-Fan, der hat auch kürzlich seine Gesellenprüfung abgelegt und darf sich nun offiziell Brauer nennen. Sein Gesellenstück hat er mit dem Sinstorp Weizenbock gemacht und bei diesem könnt ihr eintauchen in ein beeindruckendes Aromenspiel von Banane, Ananas und Nelke, das diesem Weizenbock seinen einzigartigen Charakter verleiht. Die Verwendung einer ungewöhnlichen Tropical Ale Hefe verleiht diesem Bier eine fruchtige Komplexität mit einem überraschenden belgischen Twist. Mit einem Alkoholgehalt von 6,5% Volumenalkohol ist dieses obergärige Starkbier ein wahrer Genuss für Bierliebhabende, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind. Glückwunsch zu diesem tollen Gesellenstück, lieber Konstantin, und Cheers! Den Sinstorp Weizenbock und alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Im Februar ist ja auch noch ganz viel mehr bei euch passiert. Der in St. Pauli-Kreisen allseits beliebte Tim Walter hat seinen Trainerjob bei euch verloren und wurde durch Steffen Baumgart ersetzt. Wie siehst du denn diesen Trainerwechsel und was hat Baumgart bisher verändert bei euch?
Ja, wie man den Trainerwechsel sieht, also tatsächlich, es musste eine Veränderung her, gemäß natürlich den Analysen und der Situation. Und Tim Walter fehlten die sportlichen, ergebnisorientierten Argumente und daher konnte ich den Wechsel verstehen. Allerdings bin ich kein Freund davon gewesen, Steffen Baumgart mitten in der Saison zu implementieren.
Ja, weil ja die Gespräche liefen ja schon dann nach der Hinrunde im Dezember. Da hätte man ja, vielleicht weiß nicht, ob du darauf eingehen willst oder ob du das auch so siehst, da schon was machen können vielleicht.
Also,
ne?
Klar, also wenn du den Trainer wechselst, dann gib dem Trainer doch insbesondere wenn es um den Auftrag geht, den du diesem neuen Trainer mitgibst, dann gib ihm zumindest eine Vorbereitung und vielleicht die Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler auf den Transfermarkt zu holen, den du brauchst. Denn was Steffen Baumgart spielen will und versucht zu spielen, passt nicht so richtig zu unserer Mannschaft. Denn wir haben
ist mir auch aufgefallen.
Wir haben halt eine balldominante, spielerisch starke Mannschaft, die aber ihre Stärken eben mit dem Ball hat und nicht unbedingt gegen den Ball. Steffen Baumgart ist aber ein Trainer, der gerne gegen den Ball spielen lässt, mit einem hohen, intensiven Pressing. Und da willst du halt Spieler einsetzen, wie unser in dieser Saison wahrscheinlich bester Spieler, Laszlo Benes. Das ist ein Spieler, der braucht den Ball. Der läuft nicht von einem Gegenspieler zum anderen ins Pressing. Der steht tief, nimmt den Ball an und dann macht er das Spiel. Und ein Emmanuel Ferrei ist zwar gut im Gegenpressing, ist aber auch ein balldominanter Spieler. Ludovic Reis, Robert Glatzel, Jean-Luc Dompé, ich glaube nicht, dass der in der Lage ist, über 90 Minuten so ein intensives Pressing zu gehen, aber dem gibst du den Ball an der linken Seite und dann nimmt er im 1 gegen 1 sehr, sehr viele Gegenspieler in dieser Liga hops. Das passt nicht so ganz zusammen und dann muss man berücksichtigen, dass die Aussage beim Trainerwechsel war, Steffen Baumgart kommt her mit dem Auftrag, den Aufstieg klarzumachen, den direkten Aufstieg. Das waren die Worte unseres Sportvorstandes Jonas Bold und das hat Steffen Baumgart auch ganz klar auf der Antritts-PK so bestätigt. Und wenn ich mir dann die Ergebnisse angucke, muss ich sagen, das hat nicht funktioniert.
Also ist das nicht vielleicht auch ein bisschen zu stur dann von Baumgart? Ich meine, wenn man jetzt noch eine Rückrunde zu spielen hat und sowieso weiß, dass die Spieler so zusammen gekauft sind und ganz andere Spielfähigkeiten haben, also quasi eher so die Taktik von Tim Walter zu wählen, aber vielleicht eine andere Ansprache zu wählen, also über die Motivation zu kommen. Sind ja beides E-Trainer, die über die Motivation kommen, würde ich mal sagen, ganz viel auch.
Klar, also das wäre halt sinnvoll gewesen. Steffen Baumgart ist, und da unterscheidet er sich nicht von Tim Walter und auch nicht von eurem Trainer. Das sind emotionale Typen an der Seitenlinie. Ich glaube, Fabian Hürzeler ist der Rekordhalter in gelben Karten als Trainer. Also auch der brennt an der Seitenlinie für seine Mannschaft und für seinen Club. Das hat Tim Walter bei uns getan, das tut auch Steffen Baumgart. Die sind da am Marschieren und pushen und gehen voran. Da kommt es vielleicht nicht unbedingt darauf an, gleich das ganze System umzukrempeln, was eben auch in diversen Spielen eindeutig nicht funktioniert hat und die Mannschaft einfach nicht das gemacht hat, wie Steffen Baumgart dann in den Interviews nach dem Spiel sagt, was er gefordert hat. Vielleicht, weil sie es nicht kann oder nicht sofort versteht. Wenn ich den Auftrag habe, akut jetzt sofort Ergebnisse zu liefern, muss ich doch die Stärken der zur Verfügung stehenden Spieler nehmen und vielleicht, wie du richtig sagst, in der Ansprache oder in Feinheiten Kleinigkeiten zu verändern, aber die Mannschaft doch das spielen zu lassen, was sie kann. Und das ist balldominanter, offensiver Fußball.
Ich habe das Gefühl gehabt, also dass die, wie soll ich sagen, die defensive Arbeit von Tim Walter nachher nicht mehr sehr effektiv war oder sehr effizient war und dass ich das Gefühl habe, so langsam bei Baumgart, ich meine, klar, die, sag ich mal, Saison ist endlich und wir haben nicht mehr viele Spieltage, aber dass das doch langsam an Stabilität gewinnt. Ich glaube, was da vielleicht fehlt, vielleicht sagst du auch was anderes, aber ist so diese Ausgewogenheit auch nochmal unabhängig vom Spielsystem zwischen Offensive und Defensive, diese Balance. Wie siehst du das?
Also Steffen Baumgart hat das Glück, dass Sebastian Schonlau wieder gesund ist. Dieses Glück hatte Tim Walter nämlich in der Hinrunde und bis zur Rückrunde nicht. Und wenn der Mannschaftskapitän und Innenverteidiger mehr oder weniger die gesamte Saison verletzt fehlt und jetzt erst wieder da ist, dann hast du eine defensive Führungsqualität als Person und auch spielerischer Natur auf dem Platz, die du vorher nicht hattest. Unter Tim Walter waren wir defensiv eigentlich immer recht stabil, auch wenn wir sehr offensiv gespielt haben. Ich glaube, im ersten Jahr unter Walter hatten wir die beste Abwehr der Liga und im zweiten Jahr die 6. Abwehr.
Ja, stimmt.
Also so ist es jetzt nicht, dass Walter nur auf die Defensive pfeift. Aber was Steffen Baumgart in seiner Antritts-PK gesagt hat, und das fand ich ganz interessant, weil die Aufgabe an Tim Walter war, du musst defensiv besser, stabiler stehen, obwohl wir irgendwie jedes Heimspiel gewonnen haben, bis aufs letzte in der Hinrunde. Nur auswärts es nicht geklappt hat. Dass Steffen Baumgart sagt, wer mich kennt und meine Spiele gesehen hat, weiß, bei mir steht die Null selten, dafür kriege ich aber vorne 3 bis 4 Chancen mehr und deswegen schießen wir auch mehr Tore. Das ist der gleiche Ansatz von Tim Walter. Also ja. was da ist bitte jetzt irgendwie defensive.
Da hat man sich schon gewundert, diese Aussage, warum dann überhaupt der Wechsel kam sozusagen.
Ne? Genau, also natürlich, jetzt stehen wir in Teilen defensiv besser, das ist vollkommen klar, aber das ist ja auch situativ je nach Spiel, ne? Gegen Wiesbaden, gegen Braunschweig, ja, Aber wir haben auch andere Spiele gesehen, wo ich sagen muss, gut war das auch nicht. Also das ist einfach momentan nicht das Gelbe vom Ei. Und die Aussagen sind so, will die Mannschaft nicht, will der Trainer sich nicht. Wir haben alle das Gefühl, es ist kein richtiges Match.
Ja, man hatte schon das Gefühl, also auch so als Außenstehender, der ich ja nun mal bin, dass das schon nach vier Spieltagen, als er dann da war, schon verpufft war, dieser ganze Effekt des Trainerwechsels irgendwie. Also genau. Zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also, weil du erhoffst ja von einem Trainerwechsel erstmal diesen immensen positiven Push, auch wenn vielleicht nicht jedes Ergebnis sofort ein Sieg ist, aber dass da ein ganz anderer Drive reinkommt, so ein richtiger Schwung. Und der war weg. Der war einfach weg. Und ich meine, man muss ja nur auf die Tabelle schauen, als wir Steffen Baumgart implementiert haben, wo wir da standen und wo wir jetzt stehen. Also den Punkteschnitt kann sich jeder gerne selbst angucken. Mir tut es nämlich weh, mir das hier immer wieder anzuschauen, was wir an Rückstand jetzt haben und was wir damals hatten. Also als wir Tim Walter entlassen haben, hatten wir 5 Punkte Rückstand auf euch und 2 auf Kiel und waren 5 Punkte vor Düsseldorf. Wie es jetzt aussieht, weiß jeder. Da brauche ich sportlich nicht mehr viel sagen. Taktisch, ich erkenne noch nicht die Grundidee, weil es eben, glaube ich, auch zwischen Trainer und Mannschaft nicht so richtig passt. Der Trainer will ein bisschen was anderes als das, was die Mannschaft kann. Und das klappt halt nicht im Laufe einer Rückrunde ohne Austausch von der einen oder anderen Spielerposition, die das auf dem Feld dann für den Trainer auch mitleitet. Also so jetzt mein Eindruck von außen, ohne selber beim Training und so dabei zu sein, aber es ist das, was man sehen kann und was man auch ein bisschen in den Statistiken sieht. Da hat das Abendblatt auch mal gezeigt, wo der HSV sich überall verschlechtert hat. Es war in mehr oder weniger allen Kernstatistiken sind wir unter Baumgart schwächer geworden. Muss der Trainer sich dahinter fragen? Meiner Ansicht nach schon.
Also ich verrate jetzt hier vielleicht nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Chancen, dass ihr noch aufsteigt, relativ gering sind, muss man einfach so sagen. Was denkst du denn? Also geht ihr mit Baumgart in die nächste Saison und dann müsste es ja eigentlich nach dem, was wir gerade besprochen haben, massiven Kaderumbruch geben, wenn er seine Spielphilosophie durchsetzen will, oder?
Ja, also wenn du mit Baumgart in die nächste Saison gehst, dann musst du Spieler austauschen. Das werden wir wahrscheinlich auch gezwungenermaßen müssen. Machen wir uns nichts vor, der direkte Aufstieg ist eigentlich ist weg. Das kann eigentlich nicht passieren. Relegation wäre ein kleines Wunder. Dann muss man die auch noch bestehen. Und wir haben Spieler im Kader, die Erstliga-tauglich sind und auch Erstliga spielen werden. Nächstes Jahr.
Davon Laszlo Benisch zum Beispiel.
Zum Beispiel. Robert Glatzel, Ludovit Reis.
Also Glatzel hat ja auch irgendwie eine kolportierte Ablösesumme, die relativ gering ist. Irgendwie mit 2,8 Millionen oder sowas.
Irgendwie so. Und bei Benisch ist es auch relativ wenig. Und bei Reis ist es jetzt auch etwas, wo ein Erstligaverein nicht lange nachdenken muss, wenn er Bock hat, sich so einen Spieler zu holen. Ja, also das sind alles keine Summen im heutigen Fußball, wo man groß diskutiert. Das kann auch ein Verein aus der mittleren bis unteren Tabellenhälfte der ersten Liga problemlos bezahlen, diese 3 Spieler, wo man einfach sagt, okay, und das sind schon 3 Säulenspieler, wo man sagen muss, okay, da kriegst du halt andere hin. Van der Bremt ist nur ausgeliehen, den wirst du in der zweiten Liga nicht fest verpflichten können, das ist also der 4. und so weiter und so fort. Also ja, die Frage ist beim HSV natürlich auch, darf Jonas Bold weiterhin Sportvorstand bleiben? Der hat zwar noch ein Jahr Vertrag, aber auch hier Leistungsbewertung, wieder kein Aufstieg aller Voraussicht nach.
Ja, im 5. Jahr seiner Tätigkeit, ne?
Genau, also die ersten Jahre, okay, die ersten 2 kommen geschenkt. Er hat dafür mit guten Transfers auch dafür gesorgt, dass wir wieder Geld verdient haben, hat das vernünftig auf die Beine gestellt. Aber ja, am Ende wird auch Jonas Bold als Sportvorstand am sportlichen Erfolg gemessen und der sportliche Erfolg und das Ziel war der Aufstieg in die erste Liga und das ist nicht erfolgt. Und dann kann es eben auch sein, dass ein ruhiger und auch kaufmännisch gut arbeitender Sportvorstand eben mal an der Leistung Sport gemessen wird und da fehlt das Ziel. Oder die Zielerreichung besser,
ja. Also dazu habe ich direkt auch nochmal 2 Fragen und Anmerkungen. Also wäre es nicht einfacher, wieder einen Trainer zu holen, der mit den bestehenden Spielern zurechtkommt und damit in die nächste Saison startet, was gleichzeitig aber meines Erachtens auch das Aus wäre für Jonas Bold, richtig? Also eigentlich muss er jetzt ja an Baumgart festhalten, würde ich behaupten. Sonst macht das alles keinen Sinn, oder?
Ja, das ist genau diese vertrackte Situation, über die wir in der HSV-Fanlandschaft natürlich jetzt in den letzten Wochen aufgrund der fehlenden Ergebnisse viel diskutieren. Ne? Also muss Bolt weg? Und wenn ja, was bedeutet das für Baumgart? Und muss er weg, weil er sich für Baumgart entschieden hat? Wer wäre der neue Trainer und welche Spieler haben wir da und sollten wir den Trainer nach den Spielern auswählen mit einer klaren Spielidee, nach der du auch Spieler scouten kannst? Weil was man ja dem HSV nicht vorwerfen kann, ist, dass er unter Tim Walter Namen gekauft hat. Und er hat Spieler gekauft, die vielleicht nicht so bekannt waren, aber in die Spielphilosophie gepasst haben. Ludovit Reis kam ablösefrei von Osnabrück, einem Absteiger aus der zweiten Liga. Guter Transfer, sehr clever. Das war ein Spieler, wo man das Potenzial und die passende Spielanlage gesehen hat. Glatzel hat Terodde ersetzt. Da hat man gedacht, Terodde kann keiner ersetzen. Natürlich kann man das, wenn man den richtigen Spielertyp holt. Und das alles ist eigentlich das, was uns sehr gut gefallen hat, dass wir eben nicht mehr Namen verpflichtet haben, sondern Spieler, die zu einer klaren Idee passen. Und wenn man das für Steffen Baumgart macht, dann muss man den Kader schon sehr umstrukturieren und dann muss man auch mit einem neuen Sportvorstand. Und das kostet alles Zeit, das kostet auch ein bisschen Geld.
Also was glaubst du denn persönlich, was passieren wird?
Ich aktuell hoffe, dass völlig egal, wie die Saison zu Ende geht, also unabhängig vom kommenden Spiel, sondern insgesamt, dass beim HSV ein Umbruch stattfindet, der aber nicht in Chaos mündet. Und ich habe ein bisschen Sorge, weil ich dem Aufsichtsrat nicht so vertraue. Und ich würde mir halt eher wünschen, dass wir vielleicht dann doch mit Jonas Bolt weitermachen, weil ich die aktuelle Alternative noch nicht sehe und dem Aufsichtsrat da nicht vertraue. Aber ich glaube schon, dass wir am Ende der Saison auf der Sportvorstandsposition und auch auf der Trainerposition einen Wechsel sehen werden, weil du irgendwie in der Lage sein musst, hier frisches Blut reinzubringen und eine klare neue Strategie zu fahren.
Also im Worst Case ist irgendwie Baumgart zur Sommerpause weg, Bolt weg und die Hälfte des Kaders. Das meinst du wahrscheinlich auch mit eventuell Chaos, weil das zu viele Säulen wären, die auf einmal wegbrechen. Ne?
Genau, und dann weißt du ja nicht, wer dann implementiert wird und wie man dann diese Säulen neu setzen kann. Und wenn es dann darum geht, dann nehmen wir halt Geld in die Hand, was wir uns vielleicht angespart haben, damit wir damit mal in der Zukunft etwas geschickter arbeiten können. Dann nehmen wir dieses Geld und investieren es in irgendwelche namhaften Spieler und dann geht das in die Brüche, dann fangen wir halt wieder da an, wo wir nach dem Abstieg angefangen haben. Und ich hoffe, dass wir diese Zeiten hinter uns gelassen haben.
Vielleicht schauen wir mal Richtung Freitag zum Spiel. Es ist ja fast so ein bisschen so eine vertrackte Situation mit der Tabelle. Also ich glaube, jeder weiß, dass wir am Freitag aufsteigen, wenn wir selbst gewinnen und aber auch aufsteigen, wenn wir einen Unentschieden spielen, Düsseldorf einen Unentschieden spielt oder Düsseldorf verliert und wir verlieren. So, es gibt ja diese drei genau. Möglichkeiten sozusagen. Generell erstmal gefragt, für dich als Fan oder wie du bist wahrscheinlich mehr in Foren und du hast mehr mit HSV-Fans zu tun. Wie schlimm wäre das dann überhaupt, wenn wir Freitag bei euch aufsteigen?
Ja, das kommt auf die Konstellation an. Es ist nämlich bittersüß, was da passieren kann. Also, wenn wir das Spiel gewinnen und Düsseldorf verliert, dann muss ich den Hieb nehmen, dass ihr in unserem Stadion aufgestiegen seid. Aber den nehme ich lieber, weil wir dann noch einen Punkt hinter Düsseldorf sind und vielleicht ja dann doch noch dieses Wunder schaffen könnten.
Okay.
Das wäre der Punkt, wo ich sage, ja, okay, ihr müsst in unserem Stadion feiern und das ist für euch auch zu Recht eine Genugtuung und mega. Aber wir sind auf einen Punkt dran und plötzlich geht für uns in den letzten zwei Spielen vielleicht noch was. Im Normalfall. Jetzt lass nur dieses Wunder mal weg, weil ich halte es nicht für wahrscheinlich. Rein emotional als Fan möchte ich dem Hieb gerne ausweichen, der uns allen verpasst wird, wenn unser Stadtrivale in unserem Stadion den direkten Aufstieg feiert.
Was glaube, aber bedeutet, dass ihr auch weg seid dann sozusagen.
Ne? Klar, und dem Hieb würde ich schon ganz gerne ausweichen, aber wenn ich wählen könnte, ich bin halt HSV-Fan, ich würde wählen, Düsseldorf verliert, wir gewinnen, dann seid ihr halt aufgestiegen, aber wir sind auf einem Punkt dran und ein Stück Hoffnung hätte ich noch.
Okay.
Das wäre die sportlich, wünsche ich mir das natürlich. Ich will gegen euch gewinnen oder ich will, dass der HSV immer gewinnt und wenn Düsseldorf auch noch verliert und dann vielleicht noch die Chance da ist, dann will ich das auch und es bedeutet dann aber, dass ihr vor der Südtribüne vor euren Fans den Aufstieg feiert. Ja, den Hieb muss ich dann nehmen. Und das ist sicherlich ist ein Dilemma.
Ja, ich höre das schon an deiner wie du dich gerade ausdrückst. Es ist schwierig für dich.
Total, klar.
Okay, gut. Wir haben erst Montagabend, so das Spiel ist Freitag. Wir wissen noch nicht, das wird sich jetzt jeden Tag ein bisschen steigern. Wir wissen noch nicht, wer ausfällt. Gibt es denn bei euch welche? Also ich weiß, dass Laszlo Benisch halt ist ja immer noch verletzt, wird auch wahrscheinlich nicht spielen Freitag, ne? Oder ist da eine Chance da, dass er spielt? Weil ich persönlich habe immer natürlich auch ein Augenmerk auf den, weil er natürlich im offensiven Mittelfeld der beste Spieler natürlich ist, also schon nach den Scorerpunkten. Ne?
Jetzt erwischst du mich gerade ein bisschen blank. Jetzt will ich mal ganz schnell beim HSV schauen, ob es heute schon ein Training gab und da irgendwelche News. Aber ich glaube, heute war trainingsfrei und deswegen habe ich jetzt nichts darüber gelesen, was mit Van der Bremt und Benesch ist. Das sind, glaube ich, muskuläre Probleme. Da weiß man, glaube ich, nie so genau, was wann passiert. Aber klar ist auch, wenn die in dieser Woche nicht trainieren oder nur eingeschränkt trainieren, dann werden die nicht spielen. Und ja, also gerade Benesch wäre für uns wäre wichtig, aber es bringt halt auch nichts, wenn der irgendwie mit muskulären Problemen nach einer halben Stunde wieder vom Platz muss. Ich würde heute davon ausgehen, Van der Bremt und Benesch eher nicht.
Mhm, genau. Ist bei uns ja ähnlich. Also Erik Smith hat sich im Training vor 2 Wochen muskuläre Probleme eingehandelt und soll jetzt aber wieder einsteigen. Das wäre natürlich für uns wichtig, unseren Dirigenten dort hinten in der Spieleröffnung zu haben und einer unserer Leader auf dem Platz zu haben. Aber da wird auch also schon mal gar nicht bei Erik Smith wird gar keiner irgendwelche keine Risiken eingehen, weil er halt einfach zu vorbelastet ist. Und da muss man mal gucken. Und schön wäre natürlich bei uns, wenn Lars Ritzka zurückkommen würde. Obwohl Conor Metcalf immer stabiler wird auf der linken Seite. Er ist ja wirklich nur der Ersatz vom Ersatz auf der Seite jedenfalls. Unser australisches Schweizer Taschenmesser, der überall spielen kann. Ich glaube, wir haben so die größten Sachen schon besprochen. Gibt es noch irgendwas auf deiner Seite für Freitag? Also was du anmerken möchtest oder?
Im Grunde bin ich sehr gespannt, wie eigentlich beide Mannschaften aufeinander prallen werden. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, so ein Spiel anzugehen, sowohl von Gästeseite als auch von unserer Seite. Also was man bei Steffen Baumgart immer nie weiß, ist, mit welcher Marschroute geht er ins Spiel. Wir haben bei ihm schon mal ein gnadenloses Pressing gesehen, komplett in der gegnerischen Hälfte mit 5, 6 Anläufern.
Aber mit den falschen Spielern ja eigentlich,
wie du sagst. Aber nicht immer mit den richtigen Spielern, aber etwas, was dann eben eine Zeit lang funktioniert und hochgehalten wird, was aber dann Lücken offenbart. Und ich bin sehr gespannt, ob Fabian Hürzeler von seiner spielerischen Strategie abweicht. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil so wie ich Hürzeler einschätze, auch von der Emotionalität und dem Rivalitätsgedanken, den er schon mit sich trägt, den er auch lebt in den Derbys, dass er schon volle Kapelle das spielt, was er immer spielen lässt.
Aber auch da. Ich meine, also was er immer spielen lässt, gibt's ja bei ihm im Prinzip nicht. Also er lässt ja wirklich immer wieder anders spielen. Also na klar, das Grundkorsett steht schon, aber diese ganzen vielen Feinheiten, die ja auch zum Erfolg beigetragen haben diese Saison, da kommen immer wieder überraschende Sachen. Sogar jetzt kommen immer noch überraschende Sachen, wo Tim in der Analyse sagt, hat er bisher noch gar nicht gesehen. Also da weiß ich nicht.
Also ja klar, also es gibt immer Feinheiten, aber so grundsätzlich seid ihr immer ein laufintensives, balldominantes Team,
ja,
was
stimmt.
Den ganzen Platz bespielt und eigentlich auch klare Fixpunkte insbesondere im Angriff hat. Ihr habt eure beiden zentralen Mittelfeldspieler, Irvine und ich komme nicht auf den Namen.
Aktuell Kämmlein.
Kämmlein, danke. Genau die beiden, die da im Zentrum stehen. Und Hartl ist ja jetzt so ein bisschen nach vorne links rausgegangen, dafür ist Saad jetzt erstmal.
Ja, weil Saad ein bisschen so im Formtief ist, kann aber auch immer sein, also wir wissen, letzte Saison hat er bei euch sein erstes Tor geschossen, Saad, vielleicht, und als Hamburger Jung vielleicht,
genau,
ist das aber, ja so eine Motivation, dass er wieder reinkommt vielleicht und Hartl wieder ins zentrale Mittelfeld geht, aber dafür müsste dann auch Hürzeler halt Kämmlein opfern, das ist dann halt ein Problem, weil ich sehe auch gerade diese Stabilität von Kämmlein gerade als sehr, sehr wichtig an, ich meine, der macht immer noch ein paar Fehler, aber man muss sich das mal vorstellen, der Typ ist 19 und ist eigentlich gefühlt ein gestandener Zweitliga-Fußballer in meinen Augen, wie er sich auf dem Platz bewegt.
Genau, und das meine ich halt. Ne? Also grundsätzlich dieses 3-4-3, die Laufintensität, Ballsicherheit, Balldominanz. Will er das im Volkspark bringen? Oder will er vielleicht den HSV überraschen, indem er das nicht tut. Ich glaube schon, dass auch Fabian Hürzeler das Risiko eingehen wird, vorne drauf zu gehen und hinten vielleicht in Umschaltmomente zu laufen, weil er einfach sagt, wir sind stark genug, wir sind der Tabellenführer, wir sind die beste Mannschaft der Liga im Laufe der gesamten Saison gewesen. Wir ziehen das durch. Und dann ist eben die Frage, wie nimmt Steffen Baumgart das an? Auf was spekuliert er? Und wie passt er vielleicht zwei, drei Dinge an, die aktuell aus der Not geboren vielleicht funktionieren, aber gegen St. Pauli nicht das richtige Mittel wären? Also da haben wir mit Ludovic Reis als rechten Verteidiger, der dann aber eigentlich diametral als Sechser dann immer rauskippt, wäre etwas, wo man dann Hartl irgendwie die linke Seite schenkt. So, das kannst du nicht bringen.
Kann man bei Hartl natürlich nicht bringen. Der ist ja irgendwie zu vergleichen im Prinzip mit Benisch. Die gehören beide zu den besten Mittelfeldspielern der zweiten Liga. Und Hartl sollte man nicht außer Acht lassen, natürlich. Und ja, ich glaube übrigens auch nicht, dass Hürzeler da das volle Programm geben wird, weil er natürlich ein totaler, Defensivfetischist auch ist und immer diese Ausgeglichenheit herstellen will. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn er auf einmal alles über Bord wirft. Aber ja, keine Ahnung, kann auch so sein, wie du es gerade gesagt hast. Vielleicht will er uns wirklich den Aufstieg schenken und mit einer ganz anderen Sache überraschen. Aber ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen.
Ja, aber es ist ja spannend. Also spannend, wie du das siehst, weil ich sehe natürlich auch, ihr habt die beste Abwehr der Liga. Seid eigentlich vom Niveau her immer bis auf zwei, drei Kleinigkeiten immer top gewesen. Also das ist schon, wo ich sage, boah, mit wie viel Stärke willst du eigentlich dann das Ding im Stadtderby ziehen? Ne? Weil du könntest es einfach selbst klar machen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, was emotional, glaube ich, schon pusht, egal wie sachlich und wie akribisch man eigentlich sagt, wir spielen unser Spiel, wir wollen hinten sicher stehen, wir wollen Laufintensität auf den Platz bringen, aber vielleicht überdreht man eben in so einem Moment auch.
Ja, ich meine, wir hatten ja so eine Situation in der letzten Rückrunde, da habt ihr ja 4-3 gewonnen. Das war ja so, also leider, also hätten wir, hätte Fahrradkette, kein Problem, ne? Es war halt so, aber hätten wir zu Hause gegen Braunschweig und nicht bei euch verloren, wäre ja noch was nach oben gegangen. Und das war ja auch ein herausragendes Spiel, dieses 4-3 von euch. Also es war ja ein, wie würde ich sagen, das waren so 3-4 Spiele in einem Spiel. Also ja, habe ich das wahrgenommen. So viele verschiedene Phasen, wo man immer dachte, okay, jetzt sind wir da, jetzt ist es zu Ende, jetzt sind wir wieder da und so, also war ja ein wahnsinniges Spiel. Ich hoffe trotzdem nicht, dass das irgendwie so in der Art und Weise wieder abgeht. Ich wünsche mir da bei uns ein bisschen mehr Stabilität, weil klar, wenn 7 Tore fallen, haben jede Menge Leute irgendwie Fehler gemacht. Fußball ist ein Fehlersport. Ich hoffe halt, dass unsere Abwehr da auf jeden Fall wieder besser steht. Was wäre denn dein Tipp für Freitag, Nando?
Ich gehe schon mit einem Spektakel. Ich glaube, das ist so ein bisschen
offenes Visier.
Offenes Visier, alle? Wie beim Boxen. Alle gehen voll drauf. Die Stimmung wird kochen. Und ich weiß nicht, warum. Die letzten Wochen war ich nicht so. Aber ich glaube, ein 3-2 für den HSV wäre aktuell mein Bauchgefühl, weil ich glaube, dass die Mannschaft da nochmal alles rausholen wird, um nicht die vollständige Schmach zu Hause zu erleben, weil die schon weiß, was das bedeutet. Und ich glaube schon, auch wenn ihr für mich ein Stück weit Favorit seid, wir können schon mithalten. Wir haben keine schlechte Truppe, auch wenn wir punktetechnisch deutlich hinter euch sind. Wir können schon Fußball spielen und ich glaube, das können wir Freitag bringen.
Ja, da kommen ja so viele Sachen zusammen, ne? Also die der Zeitpunkt in der Tabelle jetzt oder in der Liga, ein Stadtderby ist immer noch was anderes und natürlich unbestritten, beide Mannschaften haben unfassbar hohe Qualitäten im Kader. Ich bin gespannt. Jetzt muss ich auch noch was sagen, ne? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier nicht irgendwas jinxe oder so. Ich würde auf ein 2-2 gehen tatsächlich und möglicherweise verschiebt sich das ein bisschen bei uns mit dem Aufstieg.
Verstehe ich. Also dass
Düsseldorf. Ja, also man muss ehrlich sagen, Nürnberg ist halt mausetot, ne? Ja, also die absolut. Chance, dass Düsseldorf, also wer die letzten Spiele von Nürnberg gesehen hat, also oder aber irgendwas passiert da. Manchmal ist das ja so. Und wer hätte schon gedacht, dass Lautern irgendwie in Kiel 3-1 gewinnt? Ich habe Lautern noch viel, viel toter, mausetoter gesehen als Nürnberg.
Ja.
Insofern, also aber also ich sag trotzdem 2-2.
Und im Normalfall hast du auch recht, Düsseldorf gewinnt das Ding zu Hause. Und wenn die zittern, dann auswärts in Kiel die Woche drauf. Und wenn ihr dann das Ding nicht gewinnt, dann passiert gar nichts. So.
Ja, genau. Ah, wir schauen mal. Ich hätte auf jeden Fall Zeit Freitagnacht, so, um das schon mal anzumelden. Aber natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich weiß, dass du im Stadion bist. Meine Ticket, also wir wollten ja eigentlich schon zur Hinrunde sprechen und da hast du leider keine Karte bekommen. Richtig. Bei uns, weil wir alle vor den gleichen Herausforderungen stehen, wenn es auswärts geht beim Stadtderby. Meine Ticketfrage ist auch noch nicht ganz geklärt und um da sicher zu gehen, dass ihr auch wirklich ein NDS am Sonntag/Montag hören könnt, ja, wenn ihr ein Ticket über habt, ich frage einfach mal ganz so hier auf, über den Kanal, dann schreibt mir gerne eine E-Mail-Adresse an michael@millanton.de und bitte nur ernst gemeinte Mails mit ja einem fairen Preis sowieso und bitte auch nur im St. Pauli-Bereich. Alles andere wäre jetzt für mich nicht so richtig dem Rahmen angemessen. Danke euch.
Schön Nordtribüne mit HSV-Trikot, gerne.
Ja, genau, genau. Also ja, wenn es da was gibt, würde ich mich sehr freuen. Ich arbeite an mehreren Stellen und ich hoffe, dass ich am Freitag dabei sein kann. Ihr werdet es erleben, wenn ich am Sonntag mit Nando widersprechen werde. Nando, danke dir für den Abend, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und ja, wir sprechen Sonntag und dann gucken wir mal, ob jemand noch Hoffnung hat, ob jemand schon in einer anderen Liga spielt.
Ja, und genau, wenn du keine Stimme mehr hast, dann weiß ich, dass der Freitagabend ein bisschen länger angehalten hat.
Das wäre auch mal ein schönes schöne Idee für einen Podcast. Ich lasse dich einfach nur reden, weil bei mir nichts mehr rauskommt, gar nichts mehr. Und wir machen irgendwas mit Untertiteln. Ach, jetzt geht ja auch nicht beim Podcast. Naja, wir schauen mal. Gut, Nando, schönen Abend für dich, schön, dass du da warst. Und vielen den Dank. HörerInnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Freitag. Lasst uns zusammen Geschichte schreiben. Ja, und dann hören wir uns am Sonntag zum Ende des Gesprächs wieder. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.